Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun die 11. Predigt über den 2. Timotheusbrief. Wir lesen bis zum Ende nun den Brief. Morgen werden wir noch einen vertiefenden Vortrag zu einem Aspekt aus diesem Kapitel hören. Aber heute schließen wir ab mit Gottes Hilfe und lesen 2. Timotheus 4, die Verse 9 bis 22 unter der Überschrift Verlassen und doch nicht allein. Das sind also jetzt letzte Anweisungen des Apostels Paulus bezüglich seiner Mitarbeiter, auch Informationen an Timotheus. Sehr persönlicher Schluss und das wollen wir jetzt hören. Der Apostel Paulus schreibt also, inspiriert vom Geist Gottes, an Timotheus Folgendes. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich krank in Milet. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Man kann es nicht ohne Bewegung hören, es sind die letzten Worte des Apostels Paulus, die er hinterlassen hat. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Allmächtiger Gott, danke, dass wir diese Abschiedsbotschaft des Apostels hören durften. Danke, wenn wir seine Fürsorge erkennen, noch für die Gemeinden und für die Mitarbeiter. Wir bitten dich, dass auch wir solche Verantwortung wahrnehmen können für den Dienst, worin du uns, jeden von uns, gestellt hast. Herr, leite uns auch jetzt, dass wir auch aus diesen Versen etwas lernen dürfen für unser Leben. Amen. Wir haben ja gehört in der letzten Botschaft, wie der Apostel Paulus sagt in Vers 7 des gleichen Kapitels, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ja. Also es sind die Abschiedsworte, es ist der Weggang. Er weiß, dass er diesen Prozess nicht überleben wird, zur Zeit des grausamen Kaisers Nero, der tausende Christen hinrichten ließ, für seinen eigenen Wahnsinn, nachdem er die Stadt angezündet hatte. Und es begann ja diese große Welle der Christenverfolgungen, die ja bis ins 4. Jahrhundert dann hineinragte, wo die Christen zum Teil als lebende Fackeln ausgestellt wurden, wo sie in Tierhäute eingenäht wurden und den Löwen vorgeworfen oder auch direkt den Löwen in die Arena geschickt und viele andere Grausamkeiten, die man sich ausgedacht hat. Man staunt immer, wozu Menschen fähig sind, wenn es darum geht, andere zu quälen. Und auch der Apostel Paulus wurde für nichts anderes verurteilt, außer dass er die Wahrheit gesagt hat. Das Evangelium vom gekommenen Gottesknecht Jesus Christus, der in diese Welt kam, uns zu erlösen am Kreuz auf Golgatha und der siegreich auferstanden ist. Er hat nichts anderes verkündigt, als das. Und dafür, das wird auch in diesem Abschiedsbrief deutlich, wurde er gefangen gesetzt und, so sagt es dann auch, die Überlieferung hingerichtet. Vermutlich durch das Fallbeil, weil als römischer Bürger durfte er nicht gekreuzigt werden. Die römischen Bürger, die wurden durch das Fallbeil hingerichtet, also geköpft, enthauptet. So nach der Überlieferung. Während Petrus, der eben kein römischer Bürger war, sondern Jude, nach der Überlieferung ja, umgekehrt gekreuzigt wurde. Wenn man das von diesem Hintergrund her sehen, dann ist es umso bewegender, was jetzt den Apostel in den letzten Tagen seines Lebens bewegt. Und der erste Vers 9 sagt ja, beeile dich, dass du bald zu mir kommst. Denn, wie man dann später in Vers 16 entnimmt, ist das erste Verhör, die erste Verhandlung schon geschehen. Es gab ja im römischen Recht in der Regel zwei Verhöre oder Verhandlungen. Das erste Verhör, die prima actio, da wurde die Anklage vorgebracht und erörtert. Manchmal wurde auch schon dann schuldig oder unschuldig befunden. Aber wenn es noch nicht ganz klar war, noch weiter Zeugen befragt werden mussten und es noch nicht so ganz eindeutig war, dann kam es noch zu einer zweiten Verhandlung, zur Secunda actio. Und da wurde dann in der Regel das Urteil gesprochen, verkündet und dann auch ausgeführt. Er stand also jetzt zwischen der ersten und der zweiten Verhandlung. Und wenn die zweite Verhandlung das Todesurteil bedeutete, was nahe lag, weil ja die Christen damals nicht geschont wurden, als Sündenböcke an den Pranger gestellt wurden im Römischen Reich über Jahrhunderte, da rechnete er mit seinem baldigen Hingang zum Herrn. Und deshalb sollte Timotheus bald kommen. Und nun die Einzelnen. Ich möchte jetzt nicht in die historischen Einzelheiten gehen. Wir haben viele Namen hier. Und wenn ich jetzt auf jeden dieser Personen einginge, müssten wir alleine ganze Bibelwoche halten. Über Demas, über Trophimus, über Titus, über Lukas, über Markus. Ich kann das jetzt und so weiter. Ich kann das jetzt nur ganz kurz erwähnen. Das Wesentlichste. Das erste in Vers 10, darauf werde ich im zweiten Teil noch ausführlicher eingehen. Jetzt möchte ich es nur erwähnen zunächst. Denn Demas, es war auch ein Mitarbeiter des Paulus, hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Demas steht für Abfall, für Rückfall, für Verweltlichung. Und es zeigt uns, dass es tatsächlich einen Abfall vom Glauben geben kann, eine deutliche Warnung. Er hat den Apostel verlassen und die Welt lieb gewonnen. Das heißt, wer die Welt wieder lieb gewinnt, der hat Christus erneut gekreuzigt, wie es im Hebräer 6 und Hebräer 10 steht. Der ist also wirklich abgefallen. Der hat nicht nur den Paulus als Person verlassen, sondern wenn er die Welt wieder lieb gewonnen hat, das heißt ja in 1. Johannes 2, wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein. Ganz klare Aussage. Und auf dieses Demas-Christentum unserer Zeit möchte ich dann im zweiten Teil etwas ausführlicher eingehen. Deshalb gehen wir gleich weiter. Also Thessaloniki ist dahin gezogen. Das heutige Thessaloniki, das ist heute die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Und wir wissen ja, die großen Städte sind ja Sündenpfuhle in aller Regel. Da hat sie ihn hingezogen, da ging er hin, dachte er, dass er da vielleicht untertaucht und der Verfolgung entkommt und hat da sehr viel Welt vorgefunden. Eine traurige Entwicklung. Die anderen beiden sind nicht abgefallen, da kann man ausgehen, sondern die sind einfach weggezogen. Crescens nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Dalmatien ist auch Illyrien, nördlich von Mazedonien. Also es gehört alles noch zu Griechenland, dieses Dalmatien. Während Galatien, wenn es die Landschaft ist, dann liegt es im heutigen Kleinasien. Aber ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten alle eingehen, also heutige Türkei, dieses Gebiet, früher Kleinasien. Dann Lukas ist allein bei mir. Welchen Beruf hatte Lukas? Arzt. Und es war sicherlich auch dem Apostel sehr dienlich. Er war ja auch nicht mehr der Jüngste, dürfte mindestens in meinem Alter gewesen sein, wenn nicht noch älter. Und wenn man da in einer solchen unfreundlichen Gefängniszelle, ungeheizt wohl auch in Rom geschmachtet hat, ist man doch sehr anfällig. Der Lukas durfte wohl bei ihm bleiben und ist auch bei ihm geblieben, war auch bereit, sein Leben hinzugeben, wenn er sich zu Paulus bekannt hat. Und Lukas ist ja niemand anderes als der Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Eben gerade der, der das alles geschrieben hat. Ist übrigens interessant, dass die nicht mit dem Tod des Paulus endet. Man kann annehmen, dass Lukas vielleicht auch dann mit Paulus auch hingerichtet wurde und das nicht mehr aufschreiben konnte. Ist jetzt nur eine Vermutung. Jedenfalls sehen wir hier, er war bei ihm allein. Und das ist ja die zweite Gefangenschaft nach der ersten, die ja noch etwas offener war, wo er Besucher empfangen konnte. Bei der zweiten war das nur noch sehr schwierig möglich, sehr schwer möglich. Lukas. Lukas steht für Treue. Nicht Abfall wie Demas, sondern Treue. Dann Markus. Markus steht für Neubeginn, möchte ich sagen. Warum? Es ist Johannes Markus. Und es gab eine Situation, etliche Jahre vorher, bei der ersten Missionsreise, wo Markus von Perge aus umgekehrt ist und nicht weiter durch das heutige Kleinasien gezogen ist, um den Apostel zu begleiten. Er hat praktisch den Apostel verlassen auf seiner ersten Missionsreise und deshalb wollte Paulus ihn nicht zur zweiten Missionsreise mitnehmen. Da ging dann Johannes Markus mit seinem, wahrscheinlich war es der Onkel Barnabas, manche sagen auch der Cousin, aber wohl der Onkel Barnabas, der war etwas älter. Und die sind dann über Zypern dann gestartet in ein anderes Gebiet. Das hat der Herr auch gebraucht, dass auch dort das Evangelium dann verkündet wurde. Und Paulus ging ja dann Richtung Nordwesten, Kleinasien und dann auch später rüber nach Mazedonien, Griechenland und so weiter. So haben sie sich aufgeteilt. Aber wir sehen aus den Briefen, aus den späteren Briefen dann, dass auch dass das Verhältnis sich wieder gebessert hat. Also es waren auch Menschen damals, ja, ganz klar. Und sie haben sich aber auch wieder versöhnt. Und so heißt es hier, Neubeginn möchte ich das nennen, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also wieder ganz das Vertrauen hergestellt, wieder nützlich zum Dienst, auch für den Apostel Paulus. Vers 12, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Wir wissen über Tychikus aus Apostelgeschichte 20, Vers 4, dass er aus der Provinz Asia stammte. Viel mehr wissen wir nicht. Es war einer der Mitarbeiter des Paulus. Paulus ist sicherlich der bekannteste Missionar gewesen, aber es gab natürlich viele, viele andere. Er steht stellvertretend auch für viele andere und immer wieder werden auch Mitarbeiter erwähnt. Auch jeder Missionar heute, auch jeder Prediger und Botschafter des Herrn braucht immer wieder auch viele Mitarbeiter. Es ist kein Ein-Mann-Betrieb, sondern eine Dienstgemeinschaft. So war es auch damals. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Man könnte sagen, Tychikus steht für Gehorsam. Der Apostel hat ihn gesandt und er ist dort hingegangen. Weiter, das mag man jetzt für nebensächlich halten, ist aber auch interessant, Vers 13. Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Der Mantel war sehr wichtig, das war damals auch so, dass der auch als Decke diente. Man hat nicht immer so bequeme Betten gehabt mit Decke wie heute, sondern oft auch unter einem Mantel dann geschlafen. Darf sich das nicht so luxuriös vorstellen wie die heutigen Gefängnisse. Und den Mantel hat er also dringend gebraucht, weil es ja wohl im Herbst geschrieben wurde und dann kam ja der Winter, der auch in Rom nicht immer so mild ist. Nicht so hart wie bei uns, aber kann auch mal sehr kalt sein dort. Manche Ausleger spekulieren, warum der Mantel dort blieb, dass vielleicht Paulus in Troas gefangen genommen worden sei, aber genau wissen wir es nicht. Es wäre eine Erklärung, dass der Mantel dort geblieben ist, weil er vielleicht sehr schnell verhaftet wurde. Möchte ich es nur erwähnen als Möglichkeit. Und er soll auch mitbringen, der Timotheus, die Bücher, besonders die Pergamente. Im Griechischen steht hier Biblia, Bücher. Es können auch Papyrusrollen gewesen sein. Und die Pergamente, diese wurden hergestellt aus Tierhäuten und sind sehr haltbar. Und man kann annehmen, dass der Apostel auch da biblische Schriften hatte, aus dem Alten Testament vielleicht auch schon die Evangelien drauf waren oder seine eigenen Briefe. Auf jeden Fall hat er auch die Pergamente selber zum Schreiben benutzt. Und so wissen wir also, die biblischen Bücher sind als auf Papyrus und Pergamenten geschrieben. Das ist auch sonst deutlich durch Funde. Man hat viele Papyrusstücke gefunden und auch große Schriftrollen. Wer schon mal in Israel war, der kann ja auch diese große Jesaja-Schriftrolle sehen im Schrein des Buches. Ist ja praktisch da als Faksimile ausgestellt. Die Originale natürlich werden nicht gezeigt, aber Faksimile ist also Nachbildungen. Soweit ich weiß, sind es also Nachbildungen. Aber sehr originalgetreu für die Besucher, die das dann auch sehen können. Und hier kann man sagen, das ist Fürsorge. Timotheus war aufgerufen, Fürsorge zu üben und auch hier den Mantel zu bringen. Dann kommt Negatives. Und das hat fast mehr Worte, diese negative Gestalt, als die anderen positiven zusammen. So wichtig ist dem Apostel auch hier die Warnung vor Verführung. Jetzt kommt wieder ein Alexander. Es war schon mal in diesem Brief ein Alexander vorgekommen, der dem Satan praktisch übergeben wurde. Und man kann vermuten, ist es der gleiche, vielleicht auch nicht. Der Name war damals häufig. Jedenfalls steht hier Alexander der Schmied, wird hier näher gekennzeichnet. Oder der Erzbildner, die haben oft auch Götzenbilder hergestellt, so wie auch Demetrius in Ephesus, der ja auch eine Verfolgungswelle gegen Paulus auslöste, als er in Ephesus war. Große Diana der Epheser, schrien sie alle. Und sie wollten ihr lukratives Geschäft nicht verlieren mit ihren Götzenbildern. So übrigens auch heute so. Guck mal, wie viele Papstbilder und alles Mögliche verkauft werden. Das bringt natürlich auch viel Geld und Heiligenfiguren und so weiter. Ist heute nicht viel anders. Und Alexander der Schmied, schreibt der Apostel Paulus, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Man weiß nicht genau, was gemeint ist. Vielleicht hat er ihn verraten, ausgeliefert, einen Aufstand angezettelt, Verfolgung jedenfalls verstärkt. Was es auch war, der Apostel muss auch andere davor warnen, damit sie nicht in seine Bedrohungsaktion hineingezogen werden. Und der Apostel selber wünscht ihm hier keine Rache, sondern er sagt einfach, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Nicht soll, er wird es tun, denn Gott ist gerecht. Auch die, die Christen verfolgen, sie werden ihren Lohn empfangen, den Gott bereit hat für sie. Den Lohn ihres bösen Tuns, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Aber immer wieder haben Christen auch für ihre Verfolger gebetet. Wir haben es diese Tage gehört, etwa der Propst Marnitz bei seiner Erschießung. Er hat für die Soldaten gebetet, die die Gewehre auf ihn gerichtet haben. Und das hat diese Soldaten sehr ruhig gemacht und sehr zum Nachdenken gebracht. Vers 15, vor dem, nämlich vor Alexander, dem Schmied, hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Da wird es noch erklärt jetzt. Also er hat sich widersetzt, widersprochen, war verstockt und hat andere eben aufgewiegelt. Davon muss man ausgehen. Und jetzt kommen diese erschütternden Verse. Aber wir wollen die Geschwister damals in Rom nicht ohne weiteres verurteilen. Jeder, der sich jetzt bei diesem Prozess, und man kann annehmen sogar, dass der womöglich sogar im Beisein des Kaisers geführt wurde, weil Paulus ja eine sehr bedeutende Persönlichkeit war, wer bei diesem Prozess als Zeuge für Paulus ausgesagt hätte, musste natürlich damit rechnen, auch sofort eingesperrt und für die Hinrichtung vorbereitet zu werden. Also wir wollen jetzt nicht einfach mit dem Finger auf die zeigen, die da geschwiegen haben und gedacht, wir können vielleicht Jesus noch mehr dienen, wenn wir leben. So kann man sich ja immer wieder auch rausreden in gewissem Sinn. Aber andererseits wäre es doch ein Trost für den Apostel Paulus gewesen, wenn vielleicht einige aufgestanden wären und ihn unterstützt hätten. Aber er schreibt jetzt in Vers 16, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Also nicht nur Demas, der ja ganz in die Welt zurückging, sondern alle. Wie warst du beim Herrn Jesus? Selbst ein Petrus hat ihn verleugnet. Johannes stand dann unter dem Kreuz. Aber von den anderen Aposteln hört man an sich nichts. Oder habe ich jetzt einen übersehen? Erst als der Geist an Pfingsten über sie kam, wurden sie zu todesmutigen Bekennern. Das ist interessant, wo der Geist in ihren Herzen wirklich dann lebendig wirkte. Der Geist Gottes hat sie erfüllt und ermutigt. Nun, aber auch selbst geisterfüllte Menschen können gelegentlich feige sein. Und in dieser Situation, wo es auf Tod und Leben ging, verließen sie ihn alle. Und er sagt, und das ist eine geistliche Haltung, er hat keine Rachegedanken, sondern er sagt, es sei ihnen nicht zugerechnet. Das Gleiche, was der Herr Jesus am Kreuz gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, als sie ihn steinigten. Aber Der Apostel Paulus war zwar verlassen von Menschen und doch nicht allein, so ja auch unser Thema heute Abend. Demas hatte ihn verlassen, aber beim Verhör hatten ihn sogar alle verlassen. Und er ist doch nicht allein. Und die Erklärung dafür steht in Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, nicht nur festzubleiben, sondern sogar zu noch mehr. Das steht jetzt im zweiten Teil dieses Verses. Nämlich, der Herr stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Das heißt, er wurde jetzt noch nicht gleich hingerichtet. Er kam nochmal mit dem Leben davon bei diesem ersten Verhör und konnte sogar noch die ganze Heilsbotschaft vor diesen großen Zuhörerschaft, wo sogar der Kaiser womöglich vorsaß bei dieser Verhandlung, ausbreiten. Es müssen damals Hunderte, wenn nicht gar Tausende Römer nochmal das Evangelium gehört haben durch dieses letzte öffentliche Zeugnis des Apostels Paulus. Und wir wundern uns nicht, dass der Herr auch in Rom eine große Gemeinde hatte in dieser Zeit. Damals gab es noch nicht die römisch-katholische Kirche. Das ist eine spätere Vermischung mit heidnischen Elementen gewesen. Der Frühkatholizismus leider schon. Aber damals war es noch die Urgemeinde. Und es gibt tausende Meilen Katakomben unterirdisch. Unterirdische Gänge, Höhlen, wo sich die Christen versammelt haben über Jahrhunderte während diesen Verfolgungswellen. Es gab geheime Erkennungszeichen. Der Fisch zum Beispiel, ja, und anderes. Gerade unter den Sklaven breitete sich der Glaube aus, die ja nichts galten in dieser Gesellschaft. So ist es auch in Indien heute. Da gibt es ja auch diese Kastenreligion. Und gerade die in den untersten Kasten, die bekommen plötzlich den Wert als Menschen. Erkennen sie, dass sie genauso geliebt sind von Gott wie andere. Von den Hindus werden sie verachtet als die Minderwertigen sozusagen. Aber der Herr Jesus macht sie wertvoll und zeigt ihnen, jeder Mensch ist vor Gott gleich. Ja, jeder Mensch ist vor Gott gleich wertvoll. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ja. Da gibt es keine Unterschiede bezüglich seiner Geschöpflichkeit und seiner Erlösungsfähigkeit. Nur die Menschen machen dann solche Kastenunterschiede. Natürlich gibt es Ärmere und Reichere und Mächtige und Machtlose. Das ist was anderes. Aber bezüglich dessen, dass jemand gerettet werden kann für den Himmel, gibt es keine Unterschiede zwischen uns Menschen. Aber es waren nicht nur Sklaven und einfache Leute, die sich bekehrten. Es gab auch mal einen Gruß aus dem Haus des Kaisers und ans Haus des Kaisers und so weiter. Ich weiß nicht, ob es ein Römerbrief steht am Schluss, glaube ich. Ja. Also durchaus auch einflussreichere, die auch den Herrn Jesus annahmen in ihr Leben. Der Herr stand dem Apostel bei. Und dann geht es noch weiter in Vers 18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier geht es in ein Loblied über. Der Apostel weiß schon, dass es ihm in kurzer Zeit so gut gehen wird wie nie zuvor, wenn er nämlich aus diesem irdischen Leibesgefängnis erlöst ist in den verklärten Herrlichkeitsleib. Da kann ihm kein Kaiser Nero, kein Verfolger mehr etwas anhaben. Da wird er beim Herrn sein und wird ewig sich bei ihm freuen dürfen. Und dann kommen am Schluss noch Grüße. Grüße Prisca und Aquila, das war ja das Ehepaar, das der Apostel in Korinth kennenlernte, Apostelgeschichte 18 ist es beschrieben, und die sehr treue Diener Jesu wurden, die dann von Korinth nach Ephesus gezogen sind, von Ephesus nach Rom und dann später wieder nach Ephesus zurück. Das wird uns aus den Briefen und aus der Apostelgeschichte deutlich. Sie waren wie der Apostel Paulus Zeltmacher, haben sich dadurch auch besonders gut verstanden. Und dann heißt es auch, grüße das Haus des Onesiphorus im gleichen Brief, 2. Timotheus, kommt ja schon einmal vor, am Anfang. Es war ein treuer Zeuge, der ihn besucht hat, auch unter Lebensgefahr, vielleicht sogar dann auch gefangen genommen und getötet wurde. Das kann man entnehmen, weil das Haus des Onesiphorus gegrüßt wird, nicht mehr er selber. Und dann noch werden erwähnt, Erastus blieb in Korinth. Über ihn steht ein bisschen was in Apostelgeschichte 19, Vers 22, auch ein Mitarbeiter des Paulus und ebenso Trophimus. Und über Trophimus, da ist etwas Bemerkenswertes hier erwähnt. Trophimus aber ließ ich krank in Milet. Ja, konnte er ihn nicht heilen oder Jesus durch ihn. Es wird ja manchmal behauptet, wenn jemand gläubig ist, dann wird er gesund. Der Geist Gottes will alle gesund machen. Diese Stelle widerlegt das an sich auch. Genauso wie Timotheus, der ein wenig Wein für seinen Magen trinken soll. Also Gott kann heilen, aber wir können Gott nicht zwingen, in jedem Fall zu heilen. Und wir können auch nicht sagen, wenn jemand nicht gesund wird, dann glaubt er nicht richtig. Wir wollen diese schwärmerischen Lehren zurückweisen. Heilung, ja, gemäß Jakobus 5, aber keine sensationsgierigen Massenshows, wie es heute leider sehr verbreitet ist. Trophimus ließ sich krank in Milet. Da kam kein Wunderheiler. Und irgendwann müssen wir ja sterben auch und werden eine Krankheit zum Tode haben, wenn wir nicht entrückt werden oder nicht irgendwie verunglücken, wo es auch ganz schnell gehen kann. Aber sonst wird der Herr uns irgendeine Krankheit schicken, vielleicht auch Herzstillstand. Das ist der gnädigste Tod, wenn man darauf vorbereitet ist. Aber wenn man nicht vorbereitet ist, wenn jemand sich noch nicht bekehrt hat, dann ist es besser, man merkt, es geht es aufs Ende zu und bekommt vielleicht noch eine Chance, noch Zeit zum Nachdenken und zum Umkehren. Ich wünsche mir auch einen schnell schmerzlosen Tod. Wer wünscht sich das nicht? Und für ein Gotteskind ist das auch kein Problem. Dann dürfen wir direkt in die Ewigkeit gehen. Aber wir wissen nicht, was der Herr mit jedem von uns vorhat. Wir müssen durch das Todestal durch. Da freut sich keiner drauf. Aber auf das, was danach kommt, darauf freuen wir uns alle. Davon gehe ich aus, die wir hier sind. Soweit ich sehe, sind hier, denke ich, lauter Gläubige heute, soweit ich euch kenne. Aber der Herr weiß es, er kann in die Herzen schauen. Ja, und dann die letzten Verse dieses Briefes. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Er soll ja auch den Mantel bringen und er soll ihn ja noch lebend antreffen. Und dann Grüße, das ist die Verbundenheit. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Es sind hier drei Brüder und eine Schwester. Römische Namen, vor allem die ersten drei, typische Römernamen. Linus, ja, und so weiter. Pudens und Eubulus. Und also da gab es wohl auch schon doch etliche Christen in dieser Zeit in Rom. Und dann der Schluss, Gruß und Segen, der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Das könnten wir wunderbar abschließen, aber ich habe euch ja versprochen, ich will jetzt noch auf diese Demas-Sache etwas eingehen. Ist das noch von Interesse? Es wird sich dann auch morgen in der Predigt nochmal fortsetzen, wo es um den breiten und schmalen Weg geht. Heute schon eine gewisse Einstimmung dazu, zur Predigt morgen. Und zwar, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Das Thema lautet ja verlassen, verlassen und doch nicht allein. Auch wenn der Demas weggezogen ist, Jesus ist bei Paulus und andere Brüder und Schwestern sind in die Bresche getreten. Und auch wenn uns manche Freunde in unserem Leben verlassen, der Herr schickt uns immer wieder neue, bessere Freunde, sage ich mal, oder Freundin, je nachdem, ja, wenn ihr Frauen seid. Ihr werdet nicht einsam sein. Und ich habe auch oft Freunde verloren, weil sie plötzlich eine ganz andere geistliche Entwicklung genommen haben. Wenn ich so mein Adressbuch angucke, das habe ich vor 15 Jahren mal zusammengeschrieben, es ist traurig, aber die Hälfte der Menschen darin kann ich heute nicht mehr anrufen, ohne dass man vielleicht diskutieren würde über irgendwelche Dinge. Und das ist eine traurige Entwicklung. Wie viele sind plötzlich in die Ökumene, in die falsche Ökumene reingerutscht und ähnliche Entwicklungen, wo ich es nie gedacht hätte, auch in die Bibelkritik. Möge der Herr ihnen gnädig sein und auch uns bewahren, denn wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Nun zu Demas möchte ich jetzt gar nicht selber so viel sagen, sondern ich habe einen wunderbaren Artikel gefunden von Pastor oder Pfarrer Wilhelm Busch aus dem Jahre 1958. Es ist mein Geburtsjahr. Und Wilhelm Busch ist ja der Autor des weltberühmten Buches Jesus, unser Schicksal, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde aufgrund von Evangelisationen, die er gehalten hat. Darf ich fragen, wer hat es schon gelesen von euch? Also fast alle, empfehlt sich sehr. Viele persönliche Zeugnisse und Beispiele für die grundlegenden Glaubenswahrheiten. Ich glaube, abertausende Menschen kamen allein schon durch dieses Buch zum Glauben. Und er war ein bekannter Jugendpfarrer in Essen. Einer seiner Nachfolger ist Ulrich Parzani. Und Wilhelm Busch hat schon in den 50er Jahren gewarnt davor, dass man den schmalen Weg verbreitet durch moderne Evangelisationsmethoden. Hätten seine Nachfolger es befolgt, dann sähe es heute nicht so schlimm aus wie heute. Aber leider ist das, was er hier über Demas geschrieben hat, allzu schnell Wirklichkeit geworden, inmitten der Kirchen- und Gemeinschaftsbewegung. Ein geradezu prophetischer Aufsatz aus meinem Geburtsjahr übrigens, 1958. Überschrift, ich lese einfach einiges vor, hört Originalton Wilhelm Busch. Wird der schmale Weg verbreitert? Ein Wort zur evangelischen Jugendarbeit im Jahre 1958. Und seht ihr, damals war das auch schon zum Teil da und heute noch viel schlimmer. Also lesen wir einfach, was er sagt. Schmerz erfüllt schrieb einst der Apostel Paulus von einem seiner bisherigen Mitarbeiter: Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Wenn dieser Demas heute lebte, dann hätte er es nicht nötig, die christliche Gemeinde zu verlassen. Er würde bleiben, weil er in der Jugendarbeit der Christenheit ein großartiges Betätigungsfeld fände. Schon 1958. Ja, er würde bald zu hohen Ehren aufsteigen. Und dann würde er in irgendeinem Jugendblatt einen Aufsatz schreiben, in welchem er dem Apostel Paulus nachweisen würde, dass er, nämlich Paulus, eine pietistische oder gar introvertierte Theologie hätte und dass er, der Paulus, schuldig sei an dem gesetzlichen Wesen in der bisherigen Gemeindearbeit. In einem zweiten Aufsatz würde Demas den Aposteln sagen: Es geht nicht an, dass ihr solch einen Trennungsstrich zieht zwischen Gemeinde und Welt, wie es der Johannes tut in dem Satz: Habt nicht lieb die Welt. So darf man nichts sagen und tun. Denn, so würde Demas ausführen, das Salz gehört in die Suppe und nicht neben den Suppentopf. Ich sehe die Artikelserie des Demas vor mir. Darin würde er etwa schreiben: Es geht nicht an, dass ihr zu den Götzenfesten der Heiden einfach Nein sagt. Ihr müsst mitfeiern und dafür sorgen, dass es hübsche, nette und anständige Götzenfeste werden. So etwa würde Demas heute schreiben. Vor mir liegt ein Blättchen, sagt Wilhelm Busch selber. Darin heißt es: Wir möchten gerne am kommenden Samstag ein kleines Fest feiern, ein Sommerfest. Wir würden uns freuen, wenn auch du, liebes Mädel, und du, lieber Junge, und ihr, liebe Eltern, liebe Gemeindefeiern, unserer Freude teilhaben könntet. Für den Magen und die Kehle ist eine Kleinigkeit vorbereitet. Es soll euch nicht viel kosten. Wir wollen natürlich nicht nur essen und trinken, sondern auch tanzen und spielen. Es lädt herzlich ein die Jugend Luther Süd. Programmfolge: Polonaise, Tanzserie für alle, Totozettel, Tanzserie für Anfänger, Fußballspiel, Volkstanz, Gemeinschaftstanz, der widerspenstige Besen, Tanzserie für die Halbwüchsigen, heute gehen wir bummeln, Volkstanz, Gemeinschaftstanz. Er zitiert hier wohl aus dem Original Einladungszettel aus der Jugendarbeit in den 50er Jahren. Toto und so, ja, war damals diese Sachen, nach dem Krieg auch heute noch. Und dann schreibt Wilhelm Busch dazu: Ja, hier kann sich Demas wohlfühlen. Wahrscheinlich führt er die Polonaise an. Es meine nur niemand, das sei eine einzelne Entgleisung. Nein, das soll offenbar immer mehr der Kurs in der evangelischen Jugendarbeit werden. Und wer nicht mitmachen will, der ist hoffnungslos rückständig, in Anführungsstrichen. Da schreibt mir ein Pfarrer einen notvollen Brief. Er schildert, wie sein glühender Jugendkreis allmählich in die Brüche geht. Denn der Synodaljugendpfarrer holt an jedem Samstag die Jugend zusammen zu Tanzkreisen. Damit ist ein Geist in seinen Jugendkreis einkehrt, der dem Heiligen Geist stracks zuwider ist. Ich kann in den Bibelstunden kaum noch ein Lied ansagen, schreibt er, ohne dass noch ein paar sich schnell die Erlebnisse des letzten Samstags zuflüstern. Jetzt überspringe ich einiges. Das ist ein sehr langer Aufsatz. Ja. Könnt ihn gern kopieren, wer den möchte. Man kann ihn auch im Internet finden unter www.gemeindenetzwerk.org. Oder wenn man bei Google eingibt, Wilhelm Busch, wird der schmale Weg verbreitert. Ja. Okay, und dann weiter. Er schreibt dann die neuen Wege. Nun schreit man heute lauthals immerzu nach neuen Wege. Diese neuen Wege bestehen samt und sonders darin, dass man den Geist der Welt unsere Jugendkreise bestimmen lässt. Hierfür hat man drei Gründe. Erstens, man erklärt, wir müssen zuerst mit der Jugend Kontakt suchen, ehe wir das Evangelium sagen können. Ich finde, sagt Wilhelm Busch, dass diese Erklärung ein erbärmliches Armutszeugnis ist. Ich habe alte Christen kennengelernt, die einen ungeheuren seelsorgerlichen Einfluss auf junge Menschen ausübten, nicht etwa dadurch, dass sie Kontakt suchten, sondern dadurch, dass sie eine große Liebe hatten und eine große Vollmacht. Der Mann, der den Berliner CVJM in der Wilhelmstraße geprägt hat, Forstmeister von Rotkirch, konnte sich neben einen jungen Menschen setzen, der zum ersten Mal kam. Und nach 5 Minuten sprach er mit ihm von Jesus. Ja. Ich habe solche Leute später gesprochen und sie berichteten übereinstimmend, wie ihnen bei von Rotkirch eine ganz große Liebe und menschliche Wärme entgegengekommen sei, die sofort jeden Alters- und Standesunterschied überbrückt habe. Soll ich noch weiterlesen?
Ja,
ja. Die zweite Begründung, die man für das Demaswesen der evangelischen Jugendarbeit häufig hört, lautet: Die Kirche hat früher den Menschen gesagt, wie sie selig sterben können. Heute müssen wir ihnen sagen, wie sie richtig leben können. Nun will man ihnen also praktische Lebenshilfe bieten, indem man mit ihnen ins Kino geht und ihnen erklärt, was schlecht und was gut ist, indem man mit ihnen tanzt, um einen anständigen Karneval zu demonstrieren. Die Folge ist, dass man nicht mehr den Frieden mit Gott predigt, sondern Lebensfragen bespricht. Wissen wir, wohin das führt? Damit stehen wir wieder bei der Aufklärung, Aufklärungsphilosophie. Das war eine geistige Bewegung, die um das Jahr 1800 die Kirche verwüstete, weil man nicht mehr Vergebung der Sünden predigen wollte, sondern sogenannte Lebenshilfe. Dann noch die dritte Begründung, die uns für das Demaswesen in der evangelischen Jugendarbeit genannt wird, ist die kümmerlichste. Ich habe sie oft genug namentlich in Süddeutschland gehört. Und zwar, wir müssen doch beweisen, dass wir in die Welt hineinpassen. Ach du liebe Zeit! Da hinein passen wir, abgesehen von einigen komischen Typen, nur allzu gut hinein in die Welt. Die Frage ist doch vielmehr, ob wir in das Reich Gottes hineinpassen und ob an uns die Früchte des Heiligen Geistes, die in Galater 5,22 genannt sind, sichtbar werden. Die moderne Jugend fragt uns nicht, ob wir in die Welt hineinpassen, sondern sie fragt uns, ob wir eine göttliche Botschaft für sie haben, die wirklich dem Menschen im tiefsten Grunde hilft. Soweit. Und noch ein Zitat, was ich hier fett gedruckt habe. Damit schließe ich Wilhelm Busch ab. Das ist noch ein langer Aufsatz. Er sagt noch, diese junge Generation fragt uns nicht, ob wir weltoffen sind. Das Elend aller Weltoffenheit kennt sie ja zur Genüge. Sie fragt uns, ob wir eine wichtige Botschaft haben. Sie fragt uns nicht, ob wir mit ihr ins Kino gehen wollen. Das kann sie ohne uns. Sie fragt uns auch nicht, ob wir mit ihr tanzen wollen. Das kann sie sogar besser ohne uns. Nein, sie fragt uns, ob wir unserer Botschaft ganz gewiss sind. Das fragt sie. Und liebe Geschwister, soweit Wilhelm Busch, ich habe das selber erlebt in meiner Jugend. Damals gab es 2 Jugendarbeiten in Pforzheim, CVJM und EC. CVJM hat damals schon Holly Golly und alles Mögliche angeboten dauernd, ja, alle Actions der Welt. Und EC hat zwar auch mal Sport gemacht und so weiter, aber es gab hauptsächlich Bibelarbeiten, damals noch, wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber damals waren es hauptsächlich Bibelarbeiten noch in den 70er Jahren. Und da waren die Räume voll, die Leute, auch ich, wir haben damals Antworten gesucht auf die Fragen. Ja, und eben auch, wer Jesus ist und all dieses, diese Beziehung zu Jesus, das war wichtig. Und das, denke ich, der Mensch wird nicht viel anders sein. Auch heute haben Jugendliche und auch alle Menschen aller Altersstufen genau diese Fragen. Und wie ist jetzt die Lage in unserer Zeit? 58 ist ja schon lange her, so lange wie ich alt bin, ja, ist es her. Wie ist die Lage in unserer Zeit? Dazu nur ein Beispiel, ich habe es mal zusammengefasst in meinem Buch Pietismus wohin, ist jetzt gerade schon vergriffen, aber ich kann es wieder besorgen, wenn ihr es wollt. Und da habe ich auch zitiert, was damals im Jahr 2002, ist jetzt nur ein Beispiel, könnte auch in unserer Zeit noch sein, schon 2002, im Prospekt von Christiwel 2002 stand, in Kassel damals. Christiwel. Wisst ihr, was Christiwel ist? So ein christliches Jugendfestival, wo die ganzen evangelikalen Führungsleute praktisch mitmachen, ja? Und ich lese einfach mal aus dem Prospekt einiges vor. Wenn das Wilhelm Busch noch gehört hätte, der würde im Grabe sich nicht nur rumdrehen, sondern schon rotieren. Ne? Einfach einige Zitate. Bitte, das habe nicht ich formuliert, sondern irgendwelche ausgeflippten Veranstalter. Wenn es Nacht wird, ist mit Christiwel noch lange nicht Schluss. Mit stille Nacht, schrille Nacht und heilige Nacht legen wir die Nachtschicht ein. Das ultimative Angebot, Kultur, Kleinkunst, Gottesdienst, Worship, Chill-Out, Nachtschwimmen, Party bis zum Abwinken lassen jede Nacht zum unvergesslichen Erlebnis werden. Alles in einer Reihe. Adolf Rau kann das ja nur bestätigen mit der Rockmusik. Nicht? Die sagen, dann es wird noch heftiger. Und da gab es noch andere Veranstaltung, Schwimmbadfestival, Crazy Music und cooler Talk, nasse Action und krasse Effekte, ohne dass du nasse Füße bekommst. Also pack die Badehose ein. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Thermalbad oder so, sondern das ist eine christliche Veranstaltung. Und ich habe gehört, Parzani sei damals dann auch vom 5-Meter-Brett gesprungen und hat dann noch gepredigt da oben oder so. Dann weiter. Jesus Dance Experience, auf Deutsch Jesus Tanzerfahrung. Die Dance- und Hip-Hop-Party mit Jesus im Mittelpunkt. Das war schon 2002. Mit Jesus Party machen, sich von ihm begeistern lassen. Dieses Festival bringt dich in Bewegung. Heiße Beats und fette Styles sorgen für den passenden Rahmen. Jesus First, also Jesus zuerst, heißt hier, Jesus bestimmt den Groove dieser Party und lädt dich ein, den passenden Grundrhythmus für dein Leben zu finden. Was ist ein Groove?
Das ist der spezielle Schlagzeugrhythmus, der erklärt, um die Leute einzupendeln.
Ja, der spezielle Schlagzeugrhythmus oder Schlagrhythmus, um die Leute einzupendeln. Das ist der Groove. Und dann noch zwei Dinge, noch ein anderes Veranstaltung. Welcome to Showbiz, also Showbusiness. Man nehme 100% echte Stars, einen Hauch Glamour, eine Tasse Games, also Spiele, eine Prise Action und würzt dieses spannungsgeladene Gewisch mit den nötigen Whips, also Very Important Persons, sehr, sehr bekannte Personen, Personenkult ist natürlich immer dabei, die Stars werden dann da vorgeführt, und Promis, Prominente dieser Welt, ja auch oft Ungläubige werden da eingeladen, vorgeführt den Jugendlichen. Und fertig ist das Feuerwerk der Unterhaltung, das Christiwell Showbiz Festival. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, nach meinem Verständnis. Love Parade. Nicht Love, Liebe, sondern Lachen. Ja, das englische Wort für Lachen. Also Deutsch Lachparade. Das Festival für alle, die es lieben zu lachen. Humor, Witz und Spaß ohne Pause. Dabei sind Jesus Christus, Arno Backhaus, die Misteln, David Kadel, Stefan Schneider, Katharina Bruderek, Thorsten Hebel und andere. Also Comedy mit Jesus als Comedy-Star und so weiter. Also keinerlei Ehrfurcht mehr vor dem Heiligen. Ich kann nur sagen, man hat nicht auf die warnende Stimme des Urvaters der Evangelisation in Deutschland gehört, sondern ist völlig abgewichen. Man hat den Demasweg eingeschlagen. Und deshalb ist die Verweltlichung dermaßen in viele Gemeinden und Jugendkreise eingedrungen, dass die Gemeinden kaum noch etwas mit biblischen Gemeinden zu tun haben. Wir können nur sagen, geht aus von ihnen und sondert euch ab, wo das nicht mehr reformierbar ist. Und ich will immer wieder den Satz betonen, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Das könnt ihr euch merken und auch euren Verantwortlichen weitersagen. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Wollen Sie wirklich Welt haben als Gemeinde? Dann sind die Gemeinden überflüssig. Kann man die Jugendlichen gleich lieber in die Disco schicken. Da haben sie dann noch professionellere Musik als in den Gemeinden, wo man das alles nachäffen möchte. Ja, da soll man wesentlich so ehrlich sein und sagen, das ist ja im Grunde kein Unterschied. Und es ist meines Erachtens auch ein anderer Jesus, der da in den Gemeinden dann präsentiert wird. Ein Lach-Jesus, so wie auch in der Volksbibel, ist nicht der biblische Jesus, sondern solche Dinge sind Gott ein Gräuel. Und wir können nur sagen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, in die Großstadt, wo die Sünde hervorquillt. Aus den Städten kommt es ganz besonders. Heute kommt es ja in jedes Haus durch Internet und Fernsehen und so weiter, manche Sünden. Aber damals waren natürlich schon die Großstädte besondere Sündenpfuhle. Und wir wollen Menschen immer wieder auch auf den Straßen der Großstädte und auch in den Dörfern überall einladen, umzukehren auf den schmalen Weg. Und das soll das Thema auch morgens sein, so der Herr will und wir leben, der breite und der schmale Weg. Lade euch alle herzlich ein, morgen zum Gottesdienst. Möge der Herr uns segnen und bewahren. Ich möchte aber damit nicht schließen, sondern noch mit etwas Positivem, Entschuldigung. Ja, das wäre dann doch allzu düster als Abschluss für den 2. Timotheusbrief. Und zwar möchte ich nochmal eingehen auf den Vers 18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Das ist das eigentliche Ende des Briefes. Und dann danach steht, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann kommen noch Grüße. Aber das ist der eigentliche Höhepunkt des Briefes. Der Herr wird mich erretten und in sein himmlisches Reich bringen. Auch aus all diesen belastenden Dingen heraus, die wir gerade gehört haben. Das macht uns ja zu schaffen, dass man denkt, man kann kaum noch was dagegen machen. Die Verantwortlichen sind fast alle schon infiziert von diesem Zeitgeist-Virus. Ich habe manche Zeitschriften abbestellt, damit ich es nicht mehr lese, was da alles läuft, weil es einen wirklich krank machen kann, wenn man sich zu arg hineinsteigert. Ich sage jedem, beschäftige dich nicht dauernd mit dem Negativen, versuch lieber selber dem Herrn nachzufolgen und auch positiv bei Gemeindeaufbau mitzuhelfen, wo noch bibeltreue Gemeinden am Entstehen sind. Ist viel besser. Lasst das andere hinter euch. Wir haben mit diesen abgedrifteten neoevangelikalen Kreisen nicht mehr viel zu tun oder im Grunde gar nichts mehr zu tun. Ja? Manchmal kämpft man ja noch um Einzelne, dass sie da herausfinden, die müssen sich ja schon wieder bekehren, aus dem Neoevangelikalismus heraus zur wirklichen Bibeltreue. Eine tragische Entwicklung. Aber nun der positive Schluss. Wie wird es im Himmel sein? Das möchte ich uns am Schluss noch mitgeben. Blicken wir hinauf und nicht jetzt wieder hinab in diese Abgründe der Gegenwart, sondern hinauf zur himmlischen Herrlichkeit und Vollendung. Ich sage es jetzt nur in Stichworten, ganz kurz. Die himmlische Hoffnung des Paulus und auch unsere himmlische Hoffnung. Das Ziel lautet, dass wir Gott schauen, ihn lieben und ihm dienen dürfen. Als Lohn erwartet uns ewige Freude, Seligkeit und Friede. Der Weg zum Himmel führt allein über Jesus Christus und das Kreuz von Golgatha. Zu all diesem gibt es biblische Belege, die lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg, auch zu den weiteren Aussagen. Als Vorbereitung sollen wir trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere aus Gnaden zufallen. Im Himmel wartet auf uns ein Erbe, das nicht vergeht. Wir werden dort Gott mit allen Engeln loben. Wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen, der unverweslich, rein und voller Kraft ist. Wir werden reingewaschen sein durch das Blut Jesu Christi, des für uns geopferten Lammes, und wir werden weiße Kleider tragen. Hölle, Tod und Teufel können uns nicht mehr anfechten, auch nicht Krankheit und Leid, Hunger und Durst und Ähnliches. Der Himmel ist ein heiliger Ort, in den nichts Unreines hinein kann. Auch nicht solche, die einen verfälschten Jesus predigen. Feige Verleugner, Ungläubige, Frevler, Mörder, Unzüchtige, Okkultisten, Götzendiener, Lügner und alle anderen Sünder werden keinen Platz im Himmel haben, es sei denn, sie sind zu Jesus Christus umgekehrt und haben für ihre Schandtaten Buße getan. Das gilt auch für jeden von uns natürlich. Für Gläubige gilt, wir werden Könige und Priester Gottes sein. Wir werden Menschen treffen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen, die mit uns vor Gottes Thron stehen werden. Steht das meiste, was ich jetzt erwähne, in der Offenbarung nachzulesen, Johannes Offenbarung. Für die Überwinder wird es verschiedene Kronen geben. Die Krone des Lebens für erduldete Versuchung, die Krone der Freude für Seelengewinner, die Krone der Gerechtigkeit für alle, die standhaft geblieben sind im Warten auf den Herrn, und die Krone der Treue für alle Blutzeugen Jesu. Und das neue Jerusalem, die Stadt aus dem Himmel, wird eine Schönheit und Reinheit besitzen, die mit menschlichen Worten nur angedeutet werden kann. Reines Gold, Edelsteine, Perlentore, vollkommene Maße und Gott selbst ist ihr Licht. Diese Reinheit. Und jetzt schließe ich noch mit zwei Zitaten. Eins ist von Spurgeon und eins von Newton. Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Erweckungsprediger aus England, sagte über die himmlische Herrlichkeit Folgendes. Die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Hafenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Soweit Spurgeon. Und Newton, der ehemalige Sklavenhändler, der sich dann bekehrt hat und wiedergeboren wurde, er spricht von drei Wundern, wovon eines das größte ist. Er sagt, wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen. Das erste Wunder wird sein, viele Menschen zu sehen, die ich dort nicht erwartet habe. Das zweite Wunder wird sein, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich dachte, dass sie dort sein würden. Und das dritte und größte Wunder wird sein, dass ich selbst dort bin. Allein aus Gnaden, nämlich. Amen.